eben schon so angekündigt. Ja, das sind immer wieder so heimatliche Gefühle, wenn ich bei euch in Steinbach bin. 25 Jahre ist es her, dass ich hier weggegangen bin. Okay, also ich hatte die Woche überlegt, was machst du in Steinbach? Und wenn man nicht weiß, was man predigen soll, dann guckt man mal in die Perikopenordnung. Das heißt, das ist die Ordnung, die in den Landeskirchen üblich ist, über die Texte, die dort gepredigt werden. Und da ist heute ein Text aus Apostelgeschichte 16 vorgeschlagen, denke ich. Guckst du dir mal an? Das ist ein interessanter Text. Steigen wir ein, und dieser Text eignet sich für eine Homilie. Also so nennt man das im Fachjargon, am Text entlang gehen. Und der hat so viele Hintergründe, dieser Text. Der hat mich dann doch fasziniert. Apostelgeschichte 16, zweite Missionsreise. Paulus ist unterwegs, mitten in der heutigen Türkei. Da gab es dann die alten römischen Provinzen, die uns heute nichts mehr sagen, Galatien, ja, vielleicht vom Galaterbrief, Phrygien, Lydien, wer weiß was alles, ja, Mysien. Da heißt es in den Versen 6 bis 8, Apostelgeschichte 16, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, also mitten in der heutigen Türkei da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen der Provinz Asien. Asia war die Provinz an der Küste, also links auf der Karte, wo Ephesus und diese Städte waren. Also da durften sie irgendwie nicht hin, aus irgendwelchen Gründen. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, also wieder so mitten in der Türkei, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien, das ist so die obere Teil da, und kamen hinab nach Troas, das ist das alte Troja. Sehr rätselhaft eigentlich dieser Text. Normalerweise weiß Paulus genau, wo er hingeht, und da landet er dann auch. Und Paulus hatte Strategie, der ging also immer erst in die Städte, und dann aufs Land, dann das Evangelium ging immer von den Städten aufs Land. Aber ihm begegnet hier eine Frage, die auch manche Christen haben. Wie sieht das mit Gottes Willen aus? Es heißt hier einige Male, der Geist ließ es nicht zu. Hätte ich gern Mäuschen gespielt, wie das aussah, ja, dass der Heilige Geist es nicht zuließ, dass er da weiter wanderte. Wie das passierte, weiß ich nicht, weiß keiner. Aber manchmal, das merkt man auch in Gesprächen mit Christen, wird die Frage nach Gottes Willen sehr, sehr hoch stilisiert. Ich sage mal ein bisschen frech, 90% dessen, was wir zu entscheiden haben, brauchen wir nicht groß nach Gottes Willen fragen. Das finden wir eigentlich in der Bibel vor, von den 10 Geboten über die Bergpredigt und sonst was. Und die restlichen 10%, da gibt es dann so verschiedene fromme Tricks, um Zeichen beten. Und da wird Gideon angeführt, okay, Gideon war in einer speziellen Situation damals. Aber wenn ich um ein Zeichen bete, dann stelle ich Gott vor die Entscheidung. Er möge sich bitte zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden, die ich ihm vorlege. Ja? Kann ich so mit Gott umgehen? Ich glaube nicht. Wenn Gott eine dritte, vierte, fünfte Möglichkeit für mich vorgesehen hat und ich sage, Herr, soll ich das oder das machen? Jetzt gib mir bitte ein Zeichen. Dann stelle ich Gott vor die Entscheidung. Er darf sich gefälligst entscheiden, was ich zu tun habe. Ich halte das nicht für einen sehr ehrfurchtsvollen Umgang mit Gott. Man kann Gott auch nicht zwingen. Auch dieses in Mode gerade hörende Gebet ist auch für mich eine Form davon, Gott zu zwingen, was jetzt endlich mal zu reden. Es gibt Zeiten, wo Gott auch bewusst schweigt und gar nicht redet, wo ich ihn nicht zum Reden kriege. Und noch etwas. Mit dem Losen. Zinzendorf war ein großer Fan von Losen. Ja, Losung. Bibel wurde ausgelost, ja. Mitarbeiter wurden ausgelost bei Zinzendorf, mit mancher Panne dann auch. Als man eine neue Leiterin des Frauenkreises in Herrnhut suchte, dann fiel das los auf die 13-jährige Anna Nitschmann. Da sagte der Graf, oh, so habe ich das nicht gemeint, aber die war keck, die sagte, wenn das los auf mich fällt, dann mache ich das. Ja, machte sie auch. Wurde dann später zu seiner Geliebten, aber das ist eine andere Geschichte. So. Mit dem Losen. Das letzte Mal, wo das losgezogen wird, um Gottes Willen zu erfahren, das ist bei der Nachwahl für Judas, als man den Matthias nachgewählt hat. ob das richtig war, weiß ich nicht. Man hat nie wieder was von ihm gehört. Man hat ihn aber nachgewählt. Und dann kommt ja Pfingsten, Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist, von dem Jesus sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dann ist nirgends mehr vom Los die Rede, im ganzen Neuen Testament. Auch hier in der Situation, in der Paulus ist. Der Geist hinderte ihn, er will nach dort, Winkel um 90 Grad, gehen wir dort, wieder nicht, wieder Winkel um 90 Grad. Was machen wir jetzt? Stoppschilder des Heiligen Geistes. Was macht Paulus? Er setzt sich nicht hin und macht eine Gebetsklausur oder so irgendwas, um Gott zu zwingen. Er wartet auch nicht untätig ab. Er sagt, gut, wenn es da nicht hingeht, dann gehen wir dahin. Wir haben ja den Auftrag. Er wartet auch nicht auf einen Zettel vom Himmel oder sonst etwas. Der Auftrag war Mission. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo das Mauseloch ist, in die Richtung, in die wir gehen können. Er geht weiter. Er akzeptiert verschlossene Türen, aber geht weiter. Bleibt nicht einfach stehen und sagt, jetzt machen wir erstmal gar nichts. So würden manche Frommen heute sagen. Jetzt machen wir erstmal gar nichts und beten. Nein, er geht weiter. Er ändert nur die Richtung. Und landet dann da, wo er nicht hin wollte, an der Küste in Troas. Und dann gibt es eine überraschende Wende. Dann fängt Gott an zu reden durch eine Vision, die Verse 9 bis 10. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien, das ist also Nordprovinz Griechenland, vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Meistens lesen wir dort, hilf uns. Es geht nicht um hilf uns, sondern hilf uns. Wir können doch auch die Adressate des Evangeliums sein. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen könnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Aha, interessant. Jetzt kommt auf einmal in der Apostelgeschichte der Wir-Stil. Vorher wird berichtet, das und das war. Jetzt kommt der Wir-Stil. Das heißt, die Mitarbeiter machen sich diese Vision zu eigen, diese Deutung zu eigen. Gehört mit zum Wegfindung unter Christen, andere zu fragen, andere mit ins Boot zu nehmen, Bestätigung von Gottes Weg durch andere Christen. Und jetzt ist Paulus voll in seiner alten Strategie. Zuerst in die Städte. Das sieht so aus. Wir fuhren von Troas, das ist noch Kleinasien, auf der heute türkischen Seite, auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis, zur deutschen Neustadt. Von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens, einer Ansiedlung von römischen Bürgern. Wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Sabbat. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die da zusammengekommen waren. Also, Paulus ist wieder ganz der Alte, die Strategie, gleich in die Hauptstadt. Der gibt sich gar nicht hier Insel Samothrake oder Neapolis ab, also Neustadt, in die Hauptstadt. Von dort aus geht das Evangelium ins Land. Erst in die große Städte. Das war übrigens in der Mission meistens so. Das Evangelium geht von den Städten aufs Land und nicht umgekehrt. Übrigens, wenn ich mich gut entsinne, hier die Geschichte unserer Gemeinden, in unserer Gegend hier, funktionierte genauso. Als die Eisenbahn gebaut wurde, dann sind viele Leute, die Maurer gelernt hatten, hier aus den Dörfern, habe ich mal gelesen, mit der Bahn ins Ruhrgebiet gefahren, haben dort gemauert, kamen dort zum Glauben in den großen Städten und in den Gemeinden und kamen am Wochenende hier zurück und haben hier Hauskreise gegründet, aus denen die vielen Gemeinden entstanden sind. Von den Städten auf die Dörfer. Das nur nebenbei. Paulus hat seine Strategie, er geht immer erstmal in die Synagogen, dort, wo sich Juden versammeln. Juden gab es im ganzen Römischen Reich, also man sagt, in Palästina gab es etwa 500.000 Juden zur Zeit von Jesus, im Römischen Reich 4,5 Millionen, sagen die Historiker geschätzt. Das hat was mit der Auswanderungssituation zu tun, weil das karge Land die Leute nicht alle ernähren konnte in Palästina. Typisch die Geschichte vom verlorenen Sohn, ja. Ist uns ja mit den zwei Söhnen noch im Hinterkopf. Der Jüngere sagt zu seinem Vater, gib mir mein Erbe. Und wir mit unserem deutschen Verständnis sagen, wie kann der Junge bloß den Vater bei lebendigem Leib enterben? Dumm und Unsinn. viele Väter warteten damals sehnsüchtig darauf, dass der Junge endlich 16 ist und volljährig und auswandern kann, sein Erbe mitnehmen kann und dann irgendwo im Römischen Reich sich eine Existenz aufbaut, so ein Import-Export. Ja? Und dann kamen die meistens das wie ein reicher Onkel aus Amerika zum Passafest mal wieder zurück. Also nur der Älteste konnte bleiben, die anderen zweiten, dritten, vierten, fünften Söhne mussten auswandern. Das war damals üblich. Und die nahmen ihr Erbe mit. Also man muss immer auch so ein bisschen die Hintergründe kennen, die kulturgeschichtlichen Hintergründe, um hier dem Jüngeren nicht Unrecht zu tun. Seine Schuld ist nicht nur darin, dass er das Geld verprasst hat und nicht zum Aufbau eines Geschäfts benutzt hat, wie das damals so üblich war. Also, es gab überall Juden, in jeder großen Stadt gab es Juden, die waren zum Teil verhasst. Im Jahr 49 nach Christus hat Kaiser Claudius, steht sogar im Korintherbrief, hat die Juden alle einmal ausgewiesen. Aber andererseits übte die jüdische Religion eine unheimlich große Anziehungskraft aus. Es gab ganz viele Römer, die diese vielen Gottheiten so leid waren, dass sie in die jüdische Synagoge gingen und dort am Gottesdienst teilnahmen. Die nennt also Luther im alten Deutsch Judengenossen. Wir nennen das heute mit dem Fremdwort Proselyten, also Leute, die nicht von der Herkunft Juden waren, aber sich zum jüdischen Gottesdienst hielten. Und die gab es zuhauf im Römischen Reich. Ja? So, die Strategie ist ausprobiert. Ich gehe in die Synagogen, zu den Juden, meinen Volksgenossen, und denen sage ich, hört mal zu, der Messias, auf den ihr wartet, der ist gekommen, der heißt Jesus und glaubt an ihn. Das war so etwa die, ganz kurz, quasi Strategie des Paulus. Und die meisten jungen Christi Gemeinden, auch in Kleinasien, entstanden aus den Synagogen heraus. Tja, jetzt kommt er da, die Gebetsstätten, wenn man keine Synagoge hatte, waren meist am Fluss wegen den rituellen Waschungen. Das kann man in Süddeutschland in manchen Orten auch noch sehr schön sehen, die Miquel-Allee in Frankfurt, nicht? Es gibt sogar eine Autobahnabfahrt, weist darauf hin, das war die Stätte, wo Juden im Fall eines Todes oder sonst wie ihre rituellen Waschungen machten. Deshalb, wenn man sich versammelte und keine Synagoge da war, dann irgendwo am Flussufer. Und er findet einen jüdischen Frauenkreis vor. Ich spüre die Enttäuschung hier so richtig. Denn man muss wissen, ein vollwertiger jüdischer Gottesdienst darf nur stattfinden, wenn mindestens 10 erwachsene Männer anwesend sind. Ich hatte einen Bekannten, der war von der Abstammung Jude, aber gehörte zu einer FEG dann später. Und der sagte mir, ja, ab und zu gehe ich noch mal in eine Synagoge, wenn sie nur 9 Männer haben, damit sie Gottesdienst feiern können. Ja, das heißt also, der war sehr, sehr weitherzig. Paulus findet jetzt nur ein paar Frauen vor. Und man muss dazu wissen, in der damaligen Zeit galt die Frau nichts. Das heißt, noch viel weniger als im Alten Testament. Für viele jüdische Rabbiner war eine Frau unter dem Affen. Es gibt ein Wort eines Rabbiners, der sagt, einer Frau das Evangelium zu verkündigen oder das Wort, die Tora zu lehren, heißt sie Albernheit lehren. Das heißt, die versteht ja sowieso nicht. Die Frauen sind dumm, die haben sich um die Kinder zu kümmern, die haben in der Gemeinde eh nichts zu melden. Das ist die damalige Gesellschaftsordnung. Und Paulus war Jude und kommt aus dieser Tradition heraus. Und naja, jetzt spüre ich so richtig, nur da sitzen nur ein paar Frauen, habe ich mich verhört. Was tun? Am besten weiter. Aber immerhin, er redet mit ihnen. Es steht nicht, er verkündigt ihnen das Evangelium. Das ist interessant. Paulus war durch und durch Jude geblieben. Nicht? Er redete nur mit ihnen. Den verkündigen konnte man nur, wenn mindestens 10 Männer da waren. Ja? Also, Paulus, ja, spring doch mal über deinen Schatten. Also, habe ich mich verhört? Wo bleibt die Erweckung? Wie ist das mit dem mazedonischen Mann? Wie ist das mit der Vision? Komm rüber zu uns. Hier gibt es nicht mal eine Synagoge, nicht mal 10 erwachsene Männer, nicht einen einzigen, nur einen jüdischen Frauenkreis. Er will weiter. Auch eine Frau mit namens Lydia, Vers 14 und 15 lese ich jetzt, war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Es war eine von denen, die keine Jüdin war. Ne? Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft taufen. Darauf lud sie uns ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Das ist interessant. Diese Lydia, wörtlich heißt Lydia die Frau aus Lydien, also gut, eine ungewöhnlich emanzipierte Frau, keine Jüdin. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde, sie gehörte also zu diesen Leuten, die da das Judentum verehrten und an den jüdischen Gottesdiensten teilnahmen. Eine Purpurkrämerin, die Purpurschnecken, das waren, aus denen gewann man Färbemittel, das war Edelstoffe. Also man würde sagen, heute würde ich sagen, die hatte eine Edelboutique dort in Philippi. War reich, die Stoffe waren teuer und wenn sie damit handelte, mit diesen rot gefärbten Stoffen, dann konnte man reich werden. Das ging im römischen Umfeld problemlos, dass eine Frau ein Geschäft führte. Das wäre im jüdischen Umfeld unmöglich gewesen. Ja. Da habe ich ja eben gesagt, da war die Frau ja nichts wert. Und in manchen christlichen Traditionen ja bis heute. Und die meinen dann biblisch zu sein. Nein, diese Lydia, die hat ein Geschäft. Die hat Angestellte, die Hausgemeinschaft. Also wenn es heißt, manchmal eher uns ein ganzes Haus, sie ließen sich taufen. Also ich bin halt ein bisschen Kulturgeschichtler. So ein Haus bestand aus 20 bis 60 Personen. Das waren nicht unbedingt die Kinder, die gehörten auch dazu. Das waren die Hausangestellten, das waren die Feldangestellten, das war das ganze Personal. Ja, man kann in ausgegrabenen römischen Städten das sehen, wie so ein Haus auch aufgebaut war, mit so einem Innenhof und so weiter, hochinteressant. Das war wie eine kleine Firma, das Haus. 20 bis 60 Personen gehörten zu einem Haus. Und wenn die Angestellten auch zum Glauben kamen, dann wurde ihr Glaube ernst genommen, anders als in anderen Religionen, wo nur der Glaube der Herren galt. Nein, auch die Sklaven wurden dann getauft, wenn sie sagten, ich möchte auch zu Jesus gehören. Das war ein ganz interessantes Zeichen. Und diese Lydia ist also Chefin von diesem kleinen Betrieb hier. Und sie sagt, ihr seid meine Gäste. Ich weiß selbst, wie das im Orient ist, Gastfreundschaft darf man nicht ausschlagen. Wenn jemand sagt, du bist heute mein Gast, dann hat man das zu befolgen. Das ist also sonst ein Tabubruch, das kenne ich zu Genüge. Ihr seid meine Gäste, aber Paulus will nicht, der will weiter. Ja, ist ja nur eine Frau zum Glauben gekommen. Ne? Paulus erfährt Führung Gottes plötzlich aus einer Ecke, aus der er es nicht erwartet hatte. Und das ist hier das Interessante. Wir denken manchmal, Führung Gottes, die geschieht so, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das erfrage oder wenn ich Gott zwei Wege vorlege. Nein, Paulus erfährt hier Führung Gottes zum ersten Mal mit der Vision von dem Mann aus Mazedonien, in der mazedonischen Tracht. Und jetzt erfährt er Führung Gottes aus einer Ecke, aus der er es nicht erwartet hatte. Lydia muss drängen, Paulus ist weiter. Auf jeden Fall der erste Hauskreis in Philippi entsteht. So weit, so gut. Paulus gehorcht und bleibt. Er scheint anzufangen zu kapieren, dass hier Gott am Werk ist. Auch wenn das bisher überhaupt nicht in sein Weltbild passte. Überhaupt nicht. Aber die Geschichte geht weiter. Nur Ärger. Auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden trafen wir eines Tages eine Sklavin, aus der redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Das war ein Geschäftsmodell. Ne? Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Hat sie ja recht. Das ging viele Tage so, bis es Paulus nicht länger anhören konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Und im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Ist eine fiese Art der Ausbeutung hier mit dieser Sklavin, aber auch ein Geschäftsmodell. Auch Nicht-Christen können Wahres sagen, auch Satan kann Wahres sagen. Was hier passiert, man nennt das einen Abwehrzauber. Das heißt, das ist bei Jesus ja auch so, im Dämonenbereich. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gott. Das heißt, wenn ich weiß, wer du bist, hast du keine Macht mehr über mich. Das ist die Denke dahinter. Ja? Wenn man den Namen eines anderen weiß, hat man Macht über ihn. Das ist auch der Hintergrund, warum im Alten Testament es immer heißt, dass Gott seinen Namen nicht preisgibt, weil dann hat man Macht über ihn. Wenn ich den Namen eines Menschen weiß, habe ich Macht über ihn. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Jesaja 43. Da kommt das wieder fest. Du bist in meiner Hand. Ich habe Macht über dich. Du kannst beruhigt sein, wie ein Küken in der Hand. Du bist beschützt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wer den Namen eines anderen nennen kann, hat Macht über ihn. Und das versucht sie hier als Abwehrzauber. Ich weiß, wer ihr seid. Ja? Funktioniert nicht. Gut, könnte man sagen. Das Problem gelöst, von wegen. Vers 19. Die Besitzer der Sklavin sahen sofort, dass mit dem Geist auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das städtische Gericht. Sie stellten sie vor die beiden Stadtobersten und erklärten, diese Menschen hier schiffen Unruhe in unserer Stadt. Juden sind sie. Sie wollen Sitten einführen, die gegen unsere Ordnung sind und die wir als römische Bürger nicht annehmen dürfen. Auch die Volksmenge war aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung. Merken, das ist die Justiz von damals. Ja? Jeder konnte jeden schnappen und vor den Richter schleppen. Geht zum Glück bei uns nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Juden, das Reizwort schon damals. Ja? Kaiser Claudius, sagte ich vorhin, hat Juden aus der Stadt Rom zeitweise ausgewiesen. Und es kommt zu einer Solidarisierung. Denn diese Sklavin da, die gehörte zur Institution der Stadt offensichtlich. Ja? Die konnte angeblich wahrsagen. Und die Besitzer machten gut Geld. Geschäftsschädigung heißt das heute. Ja, jetzt sitzen sie in der Klemme. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln, also auf den nackten Rücken. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Das heißt, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Also nach dem Motto, die Menge muss wohl recht haben, gibt es jetzt eine spontane Bestrafung. Hätten wir doch nicht auf Lydia gehört. Jetzt ist die Mission am Ende. Jetzt sind sie gefangen. Eigentlich wollten wir Mission machen. Wären wir doch nicht in Philippi geblieben? Wie konnte ich bloß auf die Frau hören? So ähnlich stelle ich mir die Anfechtung bei Paulus vor. Angefochtener Glaube. Stichwort angefochtener Glaube. Es wird manchmal so die Meinung vertreten, der Glaube, wenn er echt ist, der geht von Höhe zu Höhe, von Sieg zu Sieg und von Erfolg zu Erfolg und man braucht nur intensiv zu beten und dann passiert und. 1539, das ist mir unvergesslich, dieser Bericht. Ich habe viel bei Luther gelesen, habe mich zeitweise auf Luther spezialisiert in meinem Studium. Und faszinierender Mann, im Alter nicht mehr, da wird er peinlich, aber das ist bei manchen alten Männern so. Der 1539, also sieben Jahre vor seinem Tod, das wusste er da noch nicht, da bringt man seine gesammelten Werke heraus. Da gibt es eine Gesamtausgabe all dessen, was Luther bis 1539 geschrieben hat. Und er wird gebeten, ein Vorwort zu schreiben dazu. Eine Vorrede, wie das damals so schön hieß. Und diese Vorrede ist knapp und knackig. Die lese ich ab und zu mal wieder durch. Das ist eine Mischung aus Deutsch und Latein und wie Luther halt so schrieb. Da schreibt er nicht nur, lest mal meine Bücher und so, was mich, sagt er, ich will euch einen Rat geben, wenn ihr ein guter Christ und Theologe sein wollt. Da sind drei Dinge wichtig. Und die schreibt euch hinter die Ohren. Und dann nennt er diese drei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist für ihn Oratio, beten, Gebet. Bleib mit Gott in Verbindung. Das zweite ist Meditatio. Heißt also nicht meditieren, sondern Meditatio hieß für Luther Bibel lesen. Lest in der Bibel. Bibel lesen. Und das dritte, und darauf wollte ich hinaus, Tentatio. Anfechtung, Versuchung. Und er sagt, ohne Krisen, ich sage es mal mit meinen Worten, ohne Krisen, ohne Anfechtung, ohne Versuchung, gibt es kein Wachstum im Glauben. Nur angefochtener Glaube ist wahrer Glaube. Nur angefochtener Glaube kann wachsen. Nur an Krisen kann man wachsen. Nur an Nullpunkten kann man auferstehen. Das ist eine sehr interessante Weisheit, die Luther uns da vermittelt. Nur der angefochtene Glaube ist echter Glaube, sagt er. Nur der Glaube, der immer wieder in Zweifel gerät, kann wachsen. Er führt das dann noch ein bisschen anders aus. Luther war ja manchmal ein bisschen schalkhaft. Er sagt, und wenn du meinst, ein ganz toller Christ zu sein, und wenn du meinst, du bist ganz groß, dann nimm mal die Hand und pack mal oben an deinen Kopf und du wirst zwei große Eselsohren finden. Ja, damit hört das dann auf bei Luther. Typisch Luther, dann ab und zu so eine schalkhafte Wendung. Also, Paulus sitzt mitten in der Anfechtung und später schreibt er, oder hat einmal gesagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes, nicht von Erfolg zu Erfolg. Der Text geht weiter. Um Mitternacht beteten Paulus, Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Das will erstmal, gut, bis Mitternacht haben sie gebraucht, aber. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten. Alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte, tut ihr nichts an, wir sind noch alle da. Das Letzte, die Gefängnisaufseher waren persönlich haftbar. Und wenn die Gefangenen entflohen sind, dann stand ihm die Todesstrafe bevor. Deshalb diese Reaktion. Fangen wir vorne an. Bis Mitternacht haben sie doch gebraucht mit ihren Anfechtungen. Und dann fangen sie an zu singen. Und das ist ja eine Erfahrung vieler Christen, vielleicht mancher von euch auch, dass Lieder manchmal mit einem gehen durchs ganze Leben. Und Lieder oft mehr Theologie transportieren als 1000 Predigten. Lieder wirken in der Tiefe, sprechen andere Seelenschichten an, als wir sonst mit unserem Verstand wahrnehmen. Sie singen wahrscheinlich Psalmen, denn was anderes sang man damals nicht im frommen Bereich. Die Psalmen, das war das Liederbuch der Juden und ist bis heute ja in sind hier bis heute, seien in ihren Vergleichen unvergleichlich. Lob Gottes aus der Tiefe. Und Gott greift ein. Erdbeben in der Gegend häufig, fast jeden Tag, aber so ein heftiges, genau zu diesem Moment. Und Paulus ist frei. Schlagartig, unerwartet. Was tun? Er braucht gar nichts tun. Der Gefängniswärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Der hat um sein Leben Angst gehabt. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, so interessant jetzt plötzlich, ne? Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet. Und die deinen mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die gute Botschaft. Dieser Mann merkt, dass das mit Gott zu tun hat. dass diese Gefangenen völlig anders sind als die, die er gewohnt ist. Und Paulus sagt nicht nur, beruhigen Sie sich erstmal, ja, nein, klares Zeugnis, trotz Striemen, trotz Chaos, trotz Erdbeben, trotz Trümmer, trotz Geschrei. Das finde ich schon interessant. Er verliert nicht den Faden. Erkenne Jesus als deinen Herrn an und du wirst gerettet. Und dieser Mann kommt zum Glauben. Der Text weiter, der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Das muss man sich mal vorstellen, die Szene. Ja? Da ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft taufen. Anschließend führte die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben gefunden hatten. Das geht schnell hier mit der Taufe. Ja? Wir bauen da manchmal so ganz, ganz lange Probezeiten ein. Ich habe da manchmal so meine Fragen. Hier in der Missionssituation geht das ganz schnell. Aber am Ende dieses turbulenten Tages gibt es einen zweiten Hauskreis in Philippi. Also Mission sieht völlig anders hier aus, als Paulus das gewohnt ist. Der erste Hauskreis bei der Lydia und ein paar Tage später der zweite Hauskreis bei dem Gefängniswärter. Und jetzt muss man sich diese Wechselbäder mal vorstellen. So kann Mission aussehen. Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Nicht von Erfolg zu Erfolg, sondern auf völlig unerklärliche Weise, auf völlig unerwarteten Wegen baut Gott hier seine Gemeinde. Und später ist das seine Lieblingsgemeinde. Siehe Philipperbrief, du hast vorhin mal was zitiert, Philipper 4, Vers 4. Das ist seine Lieblingsgemeinde, schreibt er ja später. Diese Gemeinde Philippi, wo er gar nicht eigentlich Gemeinde bauen wollte, wo ja nur ein paar Frauen waren. Ne? Aber die Geschichte hat noch einen interessanten Nachschlag. Als es Tag geworden war, schickte die Stadtobersten die Amtsdiener zum Gefängniswärter mit der Weisung, lass die beiden Männer frei und sorge dafür, dass sie das Stadtgebiet verlassen. Der Gefängniswärter berichtete es Paulus und sagte, die Stadtobersten haben mir befohlen, euch freizulassen und euch wegzuschicken. Verlasst also das Gefängnis und die Stadt, geht in Frieden Gottes. Aber Paulus wandte sich an die Amtsdiener und sagte, die Stadtobersten haben uns öffentlich prügeln lassen, ohne Prozess und richterliches Urteil. Das durfte damals offiziell auch nicht sein. Dabei besitzen wir doch das römische Bürgerrecht. Auch noch ins Gefängnis haben sie uns gesteckt. Und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich kommen und uns freilassen. Die Amtsboten meldeten das den Stadtobersten. Als diese hörten, dass Paulus und sie das römische Bürger seien, erschraken sie. Das waren Sonderrechte. Ja. Sie kamen selbst und entschuldigten sich. Dann führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Dann verließen sie erst die Stadt. Schlussfrage, sieht Führung Gottes so chaotisch aus? Kann Führung Gottes so chaotisch aussehen? Ja? Wie haben wir Führung Gottes erlebt? Wie habe ich Führung Gottes erlebt? Oder wo befinde ich mich gerade im Vergleich? In Troas, also in Ratlosigkeit? Bei der Lydia, also in unerwarteten Türen, die sich öffnen? Oder im Gefängnis, in der Anfechtung? Und sehe kein Licht. Sieht so persönliche Führung durch Gott aus? Ich behaupte ja. Das andere ist eine Utopie, so immer Sonnenschein von Sieg zu Sieg und so, ja. Oder das Leben genießen, Joyce Meyer, ja, das ist eine Utopie, mit der man viele Leute fesseln kann, aber die mit biblischer Botschaft wenig zu tun hat. Wie war das bei Luther? Drei Dinge machen einen Christen aus: Gebet, Bibellesen, Anfechtung. Sonst gibt es kein Wachstum. Aber mit den Krisen gibt es Wachstum, gibt es Reife. Gott sei Dank. Amen.